Immer online Ausrufezeichen, immer online Fragezeichen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ihr habt schon manche Predigt wieder gehört und ich hoffe, manches schon wieder in die Praxis umgesetzt von all dem. Aber damals bin ich der Bitte des Apostels Paulus nachgegangen, in der er die Gemeinde in Kolossä bat, für seinen Dienst immer zu beten. Und wir sahen damals, dass der Apostel so die Gemeinde auch zum Teilhaber der Verbreitung des Evangeliums gemacht hat. Also dass nicht nur der Apostel einfach an der Arbeit war, sondern die Gemeinde hintendran gestanden ist und so den Auftrag des Apostels mitgetragen hat. Und das hat sich ja bis heute nicht verändert. Wenn wir Leute hinausschicken, um die frohe Botschaft in die Welt hinauszutragen, ist es gut, wenn sie wissen, dass Gemeinden dahinter stehen, die für sie beten. Heute nun möchte ich den Blick umdrehen und fragen, wie denn Paulus und seine Mitarbeiter für die Gemeinden gebetet haben. Was hat sie bewegt? Und was ist den Aposteln und den Mitarbeitern wichtig gewesen für die Gemeinden? Es ist nicht möglich, in einer Predigt allen Stellen nachzugehen, die von den Gebeten der Apostel reden und so einen Einblick geben in das Ringen der Apostel für die Gemeinden, die sie ja aufgebaut haben. Die Fülle soll uns aber nicht abhalten, einen ersten Blick zu wagen in das, was Paulus bewegte im Blick auf die Gemeinde in Kolossä und auch für die Gemeinden von Laodicea und Hierapolis, die er am Ende des Kolosserbriefes ja erwähnt. Die waren nicht weit auseinander, diese Gemeinden, und haben so auch guten Kontakt gehabt. Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Anliegen der Apostel für die Gemeinden weit mehr waren als einfach nur gute Wünsche von guten Freunden irgendwo aus der Ferne. Gute Wünsche, die sind ja auch gut, aber die Apostel, die haben mehr auf dem Herzen gehabt. Wofür haben die Apostel gebetet und wofür sie gebetet haben, das zeigt uns, dass das genau elementare Dinge sind für das geistliche Leben der Einzelnen und auch der Gemeinden für ihr praktisches Leben im Alltag. Wir lesen aus Kolosser 1, 18 und jetzt sollte die erste Folie kommen und die kommt nicht ganz. Irgendwas, ich habe grün da. Ja nun, meinst du, du findest sie noch? Bei dir läuft sie, ja, ich kann nichts machen mit der Leinwand. Hä? Jetzt ist da. Manchmal weiß man nicht, warum was wo ist. Aber das ist nicht nur in der Technik so, manchmal auch in unserem Leben. Gut, gehen wir zum Text, Kolosser 1, 8 bis 14. Da schreibt Paulus: Epaphras hat uns auch eure Liebe im Geist kundgetan. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, zu allem Wohlgefallen, fruchtbringend in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem Ausharren und aller Langmut mit Freuden, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Das ist so ein richtiger Text von Paulus, vollgepackt mit Wahrheiten, über die man jede einzelne lange nachdenken könnte. Das reicht uns heute Morgen nicht. In einer Predigt kann man das nicht anschauen. Aber ich nehme darum den ersten Teil, das wichtige Anliegen des Paulus, heraus, wo es ihm darum geht, dass die Gemeinde den Willen Gottes erkennt. Er sagt, deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Paulus hat also eine tiefe Überzeugung, dass das Erkennen des Willens Gottes für die Gemeinde und die Gemeinden damals von zentraler Bedeutung ist. Er hätte ja viel andere Dinge aufzählen können und in den Vordergrund stellen können. Doch das Erkennen des Willens Gottes war für ihn zentral. Warum? In der Situation, in der die Gemeinde in Kolossä und auch die anderen Gemeinden damals sich befanden, das war eine ganz neue und unbekannte Situation. Die Christen fanden ja zum Glauben und konnten sich nicht auf Erfahrungen von anderen abstützen. Dazu haben sie ja vorher nie gelernt, sich um einen Willen eines unbekannten Gottes zu kümmern. Ja, was soll denn das überhaupt? Der hatte ja gar nichts in ihr Leben hineinzureden gehabt. Und sie taten damals, was in ihren Augen recht war, sie folgten großenteils auch einfach der damaligen Kultur mit ihren religiösen Traditionen und Christus kannten sie nicht. Also hatte er auch kein Gewicht in ihrem Leben. Nun ist aber mit dem Schritt zum Glauben an Jesus Christus eine ganz neue Größe in ihr Leben hineingekommen, nämlich der lebendige Gott, Jesus Christus, der Heilige Geist, die göttliche Dreieinheit hat Besitz genommen von ihnen und jetzt ist plötzlich eine ganz andere Priorität da, die sie bewegt. Nun wurde die persönliche Meinung und Sicht über Gott und die Welt abgesetzt durch die Frage, was denn der Wille dieses Gottes ist, den sie nun neu kennengelernt haben. So weit, so gut. Aber wie die Kolosser den Willen Gottes erkennen können, das sagt Paulus ihnen nicht so direkt. Das wäre doch schon eine Vereinfachung gewesen, wenn er nicht nur für die Kolosser damals, auch für uns, wenn er so eine Gebrauchsanweisung gegeben hätte. Das und das und das müsst ihr tun, dann kommt es gut. Und das finden wir so nicht. Als Gebrauchsanweisung, so Punkt für Punkt. Und wenn das erfüllt ist, dann sollte es klappen. Also, heißt das für die Kolosser, oder hieß das für die Kolosser, alles aus den Fingern saugen, den Gefühlen vertrauen und mal ausprobieren? Ich denke, dass das ein unbrauchbarer Weg gewesen wäre, um den Willen Gottes zu erkennen. Wir kommen nicht umhin, das Leben der ersten Gemeinden anzuschauen und aus ihrem Vorgehen zu lernen. Nochmals, die Kolosser konnten nicht auf Erfahrungen zurückblicken. Sie konnten nicht andere Gemeinden fragen. Und dennoch setzt Paulus voraus, dass sie den Willen Gottes erkennen können. Wo liegt der entscheidende Punkt? Und ich denke, wir lesen den oder einen wichtigen Teil in Kolosser 1, Vers 7, also im Vers vorher. Und dort heißt es, Paulus sagt, so habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. So habt ihr es gelernt. Warum schicken wir unsere Kinder in die Schule? Nicht, dass sie einen Ferienprospekt entwerfen können, sondern dass sie etwas lernen. Das ist doch klar. Aus dem einfachen Grund, dass sie gefördert werden und in ihrem Leben vorankommen. Wie können sie lernen? Indem sie Wissen vermittelt bekommen und auch Raum bekommen, Möglichkeiten bekommen, zu experimentieren und das Wissen umzusetzen. So lernt man. So einfach ist das. Unsere Lehrerin, die hat uns das beigebracht und hat manchmal auch gesagt, wer nicht hören will, muss fühlen. Also, wer nicht umsetzt, was richtig ist, der fühlt dann, manchmal war es halt eben damals noch die bekannte Ohrfeige. Darf man heute nicht mehr. Also, aber man lernt, indem man Wissen vermittelt bekommt und dann selber auch daran arbeiten kann, die Möglichkeit bekommt, das umzusetzen. Und so genau ist das auch bei den Kolossern. Sie haben das Handwerkszeug mitbekommen, um in ihrem Glauben zu wachsen und für ihr Leben den Willen Gottes zu erkennen. Was hat Epaphroditus denn gemacht? Paulus erwähnt ihn. Er hat gelehrt. Und die Kolosser haben gelernt. So einfach ist das. Im Wort Lernen steckt auch die Bedeutung Erfahrung drin, erfahren oder in Erfahrung bringen, was eine gewisse Neugier voraussetzt. Denn was mich nicht interessiert, das werde ich auch nicht in Erfahrung bringen wollen. Die Kolosser waren also immer wieder mit ihrem Lehrer Epaphroditus zusammen. Er hat sie im neuen Glauben unterrichtet. Was wurde denn genau unterrichtet? Was haben die Kolosser bei Epaphroditus gelernt? In den Erklärungen der Elberfelder Studienbibel zu diesem Wort Lernen im Neuen Testament steht zusammenfassend: Mit Christus verbunden zu werden bedeutet, ihn kennenzulernen, und ihn zu kennen heißt, seine Lehre kennenzulernen und an ihr zu bleiben. Epaphroditus hatte nicht einfach die Aufgabe, die Gemeinde zu unterhalten, sondern er hat sie angeleitet, Christus besser kennenzulernen, seine Lehre kennenzulernen und vor allem in ihr zu bleiben. Jesus hat ja das auch gesagt, bleibet in mir. Und Christus kennenlernen, das ist eine ganz wichtige Sache für jede Gemeinde, auch heute noch. Paulus hat den Galatern gesagt, wie oft habe ich euch Christus vor die Augen gemalt. Ich glaube, ich habe es hier auch schon mal gesagt, ich hätte gerne mal zugehört, wie Paulus dieses Gemälde gemacht hat. Christus vor Augen malen in allen seinen Farbtönen und Erscheinungsbildern und Facetten, alles. Er hat ihnen Christus groß gemacht. Also, lernen bedeutet, mit Christus verbunden zu werden, und es bedeutet, ihn kennenzulernen, und ihn zu kennen heißt, seine Lehre kennenzulernen und an ihr zu bleiben. Und genau das ist in Kolossä und wohl auch in den anderen Gemeinden geschehen. Paulus zählt einige Lehrinhalte auf, die Epaphroditus in seinen Lehrstunden der Gemeinde vermittelt hat. Und das ist das Nächste. Paulus hat gezeigt, was Epaphroditus ihnen gelernt hat. Im Anfang vom Kolosserbrief steht das. Und da war der Glaube an Jesus Christus. Er hat ihnen gezeigt, Jesus allein genügt. Das war eine Stärkung ihres Vertrauens in Jesus. Und dann der Umgang mit anderen Glaubenden, die Liebe untereinander. Und das heißt, das sind die praktischen Konsequenzen aus der Verbindung mit Jesus. Wir nehmen oft die Liebe Jesu so gern für uns in Anspruch. Wie sehr hat er mich geliebt, mich unmöglichen Menschen. Und jetzt sagt Jesus, aber jetzt liebe den Nächsten auch der unmöglich ist. Hat keine Grenzen gesetzt, die Liebe zum Nächsten. Und dann die Hoffnung auf den Himmel, die Stärkung der Gewissheit der Erlösung. Wir haben ein herrliches Ziel vor Augen. Die Hoffnung auf den Himmel ist nicht etwas Leeres, sondern das ist etwas, das uns stärkt. Dann die Wirkung des Evangeliums weltweit und auch bei Ihnen. Eine Ermutigung. Er hat Ihnen gesagt, was das für Auswirkungen hat. Und dann das Erleben des Wirkens des Heiligen Geistes unter Ihnen. Sie sind hineingenommen in Gottes lebendiges Wirken durch seinen Geist. Und ich glaube nicht, dass all das, was Paulus hier aufzählt, was Epaphroditus den Gemeinden weitergegeben hat, dass das in einem Kurzseminar an einem Wochenende geschehen ist. Das glaube ich nicht. Epaphroditus musste ja eigentlich in diesen drei Gemeinden, in Kolossä, in Laodicea und Hierapolis, die Gemeinden betreuen. Die Christen damals hatten auch ihren Alltag und mussten arbeiten, um leben zu können. Mehr als wir. Die haben mehr Zeit eingesetzt, um überleben zu können, als wir heute. Aber sie kamen zusammen, so oft sie konnten, um miteinander in der Gemeinde gelehrt zu werden und zu lernen und so zusammen zu wachsen. Wir lesen es von der Gemeinde in Jerusalem, dass sie in der Lehre der Apostel verharrt haben, also dass sie zusammengeblieben sind und hören wollten, lernen wollten und sich fortwährend mit der Lehre von Jesus beschäftigt haben. Und sie blieben auch daran. Und so sehen wir, dass die Kolosser das Erkennen des Willens Gottes eben nicht aus dem Daumen saugen mussten. Sie hatten die nötige Lehre, hatten kompetente Lehrer. Sie hatten Gemeinschaft und konnten somit auch austauschen über all die Fragen, die sie hatten, geleitet durch den Heiligen Geist und ihre Lehrer. All das ist ganz wichtig, das sind wichtige Komponenten in den ersten Gemeinden, denn überleben konnten sie nur, wenn sie ganz klar am Evangelium blieben und von einer Liebe geprägt war, die abhängig war von Jesus selber. Die Gemeinden damals waren ja auch herausgefordert von anderen Lehren. Denke hier an die sogenannte Gnostik. Die Gnostiker behaupteten, Jesus allein genüge nicht, es brauche noch eine höhere Erkenntnis, also noch einen Schritt mehr, noch irgendetwas, das man nicht so richtig einordnen kann. Gegen diese Lehre machte sich Paulus ganz stark, weil sie nicht dem Willen Gottes entsprach. Nun, hier könnten wir weiter nachdenken, was für die damaligen Christen weiter wichtig war. Das lasse ich nun sein und ich gehe zur Frage zurück, wie der Wille Gottes erkannt werden kann. Ich erweitere diese Frage im Blick auf uns und stelle fest, dass sie auch für uns heute von entscheidender Bedeutung ist. Hat sich dabei etwas verändert im Vergleich zu den ersten Gemeinden? Ich denke im Grundsatz nicht. Für uns ist es genauso wichtig, den Willen Gottes zu erkennen. Vielleicht in den Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Christen damals hatten die Apostel und ihre Mitarbeiter. Sie hatten die Lehre in den Gemeinden. Aber die neutestamentlichen Schriften waren erst im Entstehen und noch wenig verbreitet. Wir lesen, dass Paulus sagt, gebt diesen Brief auch in eine andere Gemeinde und lest den Brief an die andere Gemeinde bei euch. Also einzelne Briefe waren da. Aber die Sammlung, die wir heute haben, die haben sie nicht gehabt. Und so waren sie ganz klar, stark abhängig von einer klar christusbezogenen Verkündigung. Paulus sagt das ja auch im Römerbrief, wo es heißt, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Nun, welche Möglichkeiten und Tools haben wir heute, um im Glauben zu wachsen und den Willen Gottes für uns und allgemein zu erkennen? Auch in unserem Leben, persönlich wie auch in der Gemeinde, ist es nicht möglich, einfach eine Checkliste anzufertigen und dann zu dem gewünschten Resultat zu kommen. Und doch helfen uns einige Eckpunkte in diesem Suchen und Ringen um den Willen Gottes. Elementar dabei ist, dass wir heute die Bibel, das Wort Gottes selbst in der Hand halten können und darin lesen können, der Zugang zum offenbarten Willen Gottes ist für uns viel einfacher geworden. Wir haben so viele Übersetzungen, wir haben so viele Möglichkeiten, auch digital. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir sie lesen. Wir müssen im Wort zu Hause sein. Wenn wir das Wort immer wieder lesen, wenn wir es immer wieder aufnehmen, in welcher Form auch immer, dann prägt sie unser Denken. Was wir aufnehmen, prägt unser Denken. Und je mehr wir im Wort zu Hause sind, umso mehr prägt es unser Denken und Handeln, auch in Momenten, wo wir entscheiden müssen, was wir tun. Es wird unsere Gedanken lenken zu dem, das dem Willen Gottes entspricht. Also die Prägung ist schon sehr, sehr wichtig. Aber sie haben damals nicht so einfach gehabt wie wir. Was ist denn aber für uns jetzt wichtig? Also das scheint mir persönlich wichtig zu sein. Das erste ist, Jesus Christus persönlich zu kennen. Ihr denkt vielleicht, ja, das ist doch, haben wir doch schon immer gehabt. Natürlich. Aber ich kann von mir nicht sagen, dass ich Jesus Christus wirklich in all den Facetten, die Paulus wahrscheinlich den Galatern vorgemalt hat, auch so kenne. Ich bin immer noch dran, ihn noch besser kennenzulernen. Die ersten Verse des Hebräerbriefes zeigen uns das ganz deutlich, dass es wichtig ist. Vor langer Zeit, sollte der Hebräerbrief kommen, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Und dann, also Jesus Christus kennenzulernen, sein Reden zu uns, sein Leben zu begreifen, heißt Gott selber und in dem Sinn auch seinen Willen zu erkennen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte, Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Bescheiden, hä? Jesus erwiderte, Philippus, weißt du denn nach all der Zeit, die ich bei euch war, noch immer nicht, wer ich bin? Wer mich gesehen hat, hat auch den Vater gesehen. Jesus ist heute nicht mehr so sichtbar unter uns wie damals, aber wir haben sein Wort. Es ist aufgezeichnet. Im Neuen Testament haben wir all diese Berichte über Jesus Christus. Und der Heilige Geist, der uns dieses Wort aufschließt, will uns begreifen lassen und erkennen lassen, wer Jesus ist, wer Gott ist, wer der Vater ist und somit auch erkennen lassen, was der Wille Gottes ist. Ich weiß um das Argument, dass unser Alltag voll ist und dass wir kaum dazu kommen, in der Bibel zu lesen, geschweige denn große Zusammenhänge zu erfassen. Ich weiß, dass wir nicht nur viel bewältigen müssen, sondern dass wir auch zu viel bewältigen wollen. Manchmal wäre es gut, wir würden das eine und andere streichen aus unserem Programm und sagen, das ist jetzt nicht mehr so wichtig, ich habe anderes zu tun. Aber Kennenlernen von Jesus führt eben nichts vorbei, wenn es darum geht, in der Erkenntnis des Willens Gottes zu wachsen. Und ihn kennenzulernen, das können wir kennenlernen, das können wir nur, wenn wir das Wort lesen. Immer wieder lesen. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, weiß nicht mehr genau, wahrscheinlich schon etwa 8 Jahre, dass ich die ganze Bibel in einem Jahr einmal durchlese. Das heißt, ich muss etwa 3 bis 4 Kapitel lesen im Tag. Ich mache es nicht der Reihe nach, sondern chronologisch nach einem Plan. Und seit ich das mache, sind mir Zusammenhänge aufgegangen, die ich vorher gar nicht beachtet hatte. Man kann die Bibel schon in den einzelnen Sequenzen studieren. Aber die großen Zusammenhänge, wenn uns die aufgehen, dann geht eben eine neue Welt auf. Aber man muss es lesen. Ich kann es nur empfehlen. Dann das Zweite, sich belehren lassen. Die Kolosser bekamen Unterricht zum Thema Miteinander leben in Liebe. Wie sonst hätten sie gelernt, so zu leben? Diese Liebe wurde ihnen durch den Heiligen Geist gegeben. Aber die praktischen Hinweise in den Briefen der Apostel zeigen uns, dass das alltägliche christliche Zusammenleben von klarer Unterweisung und Lehre begleitet wurde. Lernen durch vermittelte Lehre. Das war ja lange Zeit die Stärke der Freikirchen und der evangelikalen Gemeinden, nicht nur in unserem Land, sondern ganz allgemein. Ohne die vergangene Zeit nun zu glorifizieren, denke ich, war es wirklich ein gesegneter Gebrauch, dass man sich zu Bibelstunden traf, um das Wort Gottes tiefer kennenzulernen, hineingeführt zu werden, auch eben in die Zusammenhänge. Wir kennen alle die Veränderungen, die in den letzten Jahren durch unsere Gemeinden gegangen sind. Bibelstunden, Lehrstunden wurden durch andere Gefäße ersetzt, um die wichtige Lehre im Wort Gottes weiterzugeben. Das Anliegen ist geblieben, man hat das Gefäß verändert. Gesprächsgruppen, Hauskreise und ähnliche Angebote kamen und gingen zum Teil. Das waren alles eigentlich gute Möglichkeiten, aber allesamt weniger effektiv in meinen Augen als die Lehrstunden, die durch fähige Bibellehrer oder Pastoren gegeben wurden. Viele Gruppenleiter, ich möchte sie nicht beleidigen, überhaupt nicht, bin dankbar für alle, die mithelfen, aber viele haben sich ohne Zweifel verantwortungsvoll und mit Hingabe in diese Arbeiten eingesetzt. Aber viele waren auch überfordert. Sie waren überfordert, sodass die Hauskreise zu Gesprächskreisen wurden, oft mit wenig Tiefgang, was die Lehre anbetrifft. Das ist meine Meinung, meine Beobachtung. Wir haben in den vergangenen Corona-Jahren ja erlebt, was es heißt, die Schulen und Klassen im Homeoffice zu unterrichten, weil normaler Schulunterricht nicht möglich war. Das Ergebnis war ja sehr ernüchternd. Die wenigsten Schüler haben dabei Fortschritte gemacht. Viele haben dabei nichts gelernt und sind nicht vorangekommen. Haben wir letztendlich auch ein Lehrer bestätigt, der das alles mitgemacht hat. Und das hat dazu geführt, dass man den Wert des Unterrichts in den Klassen mit echter Anwesenheit neu schätzen lernte. Sollte das in unseren Gemeinden nicht auch wieder eine Möglichkeit sein, habe ich mir dann gesagt. Manche werden vielleicht denken, das ist doch eine alte Form, gehört der Vergangenheit an. Ich bin mir einfach nicht so sicher. Ich bin nicht dafür, dass man immer nur das Alte pflegt. Ich bin offen für Neues. Aber es gibt Dinge, die waren auch in der Vergangenheit so wesentlich und haben uns als Gemeinden weitergebracht, dass wir daran denken sollten, ob es nicht gut wäre, das wieder zu tun. Vielleicht auf eine andere Art. Ich bin eben nicht ganz so sicher. Wir haben in unserer Gemeinde eine andere Erfahrung gemacht, gerade bei den Jungen. Das Gefäß unserer Jungen heißt Legacy und sie gestalten monatlich einen Jugendabend-Gottesdienst und wöchentlich einen Bibelabend, der sich ganz einfach Teach nennt. Und das ist doch genau das, was Epaphroditus gemacht hat, was Paulus gemacht hat. Auch wenn ihre Treffen einen anderen Namen hatten, Englisch haben sie ganz sicher nicht gesprochen damals. Als ich das hörte, dass die Jungen das tun bei uns, ich bin ja nicht mehr aktiv als Pastor tätig, aber mein Schwiegersohn ist Jugendpastor bei uns und hat mir berichtet, was sie machen genau. Dann habe ich gesagt, schön, einfach eine andere Form. Aber das haben wir früher ja auch gemacht. Genau das haben wir auch gemacht. Wir haben es nicht Teach genannt, sondern Bibelabend oder Bibelstunde. Neben dem Lernen erleben die Jungen heute, eben auch in unserer Gemeinde, ein ganz wichtiges Element, nämlich die Gemeinschaft, das Zusammensein, der Austausch und das Gelehrtwerden. Und das führt mich zum nächsten wichtigen Schritt, zum Erkennen des Willens Gottes. Ja, das ist jetzt, das gehört nicht hinein, das habe ich vergessen zu löschen. Ja, die Gemeinschaft und der Austausch, das ist das Dritte für mich. Die Kolosser hatten ja damals nicht die digitalen Gefäße und Möglichkeiten, die wir heute haben. Die Gemeinschaft miteinander prägte damals das Leben der Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, die christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Kannst du das bringen, das Zitat? Das ist schon zu weit. So. Die christliche Gemeinschaft ist eine der größten Gaben, die Gott uns gibt. Warum ist das so wichtig? Weil wir eben in der Gemeinschaft miteinander Dinge erleben, die wir alleine nicht imstande sind, sie uns zu geben. Alleinsein ist etwas ganz anderes, als mit anderen zusammen zu sein. Im Zusammensein erleben wir Ermutigung, Stärkung, Mitgefühl, Korrektur, aber auch gegenseitige Annahme durch Zuhören und Mitteilen. Wir sehen andere, die mit uns unterwegs sind, das ermutigt uns. Und wir lernen in Liebe einander zu tragen, denn nicht alle stehen uns gleich nahe mit ihrer Art. Im Miteinander lernen wir unterscheiden zwischen dem Willen Gottes und eigenen Wünschen und Vorlieben. Wir werden in Frage gestellt und hoffentlich auch ermutigt. Wir können uns auch mal hinterfragen lassen und werden so vielleicht auch bewahrt vor falschen Entscheidungen oder gestärkt, einen erkannten Weg weiter zu verfolgen. Leider ist das heute eben dieses Zusammensein, dieser gemeinschaftliche Austausch in meinen Augen in den Hintergrund geraten. Das eine ist die Auswirkungen unserer Gesellschaft auf die Gemeinden, auch auf uns. Und die Gesellschaft wird immer mehr ich-bezogen. Ich, ich, ich und nochmal ich. Und jetzt haben die digitalen Möglichkeiten, die wir haben, die sehr gut sind für Menschen, die verhindert sind, in die Gemeinschaft zu kommen, die sehr gut sind für Menschen, die krank sind, die leidend sind, die nicht mehr Anteil nehmen können. So. Das hat dazu geführt, dass die einen gemerkt haben, das ist ja sehr bequem. Ich kann zu Hause bleiben, auf dem Sofa die Predigt zuhören, wenn sie mir nicht passt, kann ich ausschalten und gehe dann mein Bierchen trinken und habe es ruhig. Es stört mich niemand. Die Bequemlichkeit kommt zu der Ich-Bezogenheit und das ist ein schlechtes Gemisch für die Gemeinden und fürs Lernen. Ich hoffe nicht, dass ihr damit große Schwierigkeiten habt, aber das ist meine Beobachtung. Nun, kommen wir zum vierten. Es ist die Gemeinschaft oder die Bereitschaft und Gehorsam, den erkannten Willen Gottes dann auch zu tun. Wir haben gesehen, dass die Kenntnis der Lehre des Evangeliums wichtig ist, aber auch das sich belehren lassen und die Gemeinschaft und der Austausch. All das bringt mich uns weiter im Erkennen des Willens Gottes. Nun aber folgt ein wichtiges persönliches Element, das nicht delegiert werden kann, wo jeder Christ persönlich gefordert ist, nämlich den erkannten Willen Gottes auch gehorsam umzusetzen. Paulus betet ja, wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er euch in eurem Leben bewirken will, und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Nicht in dem, was wir wissen, wachsen wir, sondern in dem, was wir tun. Natürlich, das Wissen ist Voraussetzung, aber dann kommt das Tun. Jakobus sagt seinen Briefempfängern, es reicht nicht, nur auf die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Gehorchen und sich etwas vorschreiben lassen, das sind eben nicht gerade moderne Eigenschaften. Auch in unserer Gesellschaft nicht. Wir leben in einer Zeit und Kultur, ich habe es schon gesagt, wo das eigene Ich, die eigene Sicht und Meinung großgeschrieben wird. Und manche Zeitgenossen tun sich schwer, Weisungen und Befehle entgegenzunehmen. Und darum das Wettern gegen die Regierung, die in Bern oder die in Zürich und weiß nicht wo. Befehlsgeber sein, ja. Befehle weitergeben, ja. Aber Befehlsempfänger sein und umsetzen, bitte nicht. Das sollen die machen, aber nicht ich. Ich habe meine Meinung. Das macht ja auch das Regieren in unseren politischen Gemeinden, Kantonen und im Land sehr schwer. Schade ist, dass diese Haltung eben immer mehr abfärbt, auch in die Gemeinde Jesu hinein. Eine Lehre entgegenzunehmen und hören, das und das ist wichtig für dein Leben, das ist der Wille Gottes. Ja, das entscheide ich dann, wenn ich mich gut fühle, dann mache ich es, wenn ich mich nicht gut fühle, dann nicht. Ich werde so zum Richter über das, was gut und böse ist. Das ist nicht Gottes Wille. Glaubensgehorsam und Achtung gegeneinander sind Größen, die untrennbar zu Gottes Kindschaft gehören. Nun, Gehorsam kann nicht befohlen werden. Gehorsam sollte aus der Liebe zu Jesus Christus heraus wachsen. Wenn ich Jesus lieb habe, und dann gehorche ich ihm. Jesus sagt das ja auch. Wer mich liebt, der tut, was ich sage. Jesus hat seinen Jüngern auch nicht befohlen, ihm zu folgen, sondern er hat sie aufgerufen und sie konnten wählen, ob sie dem Ruf folgen oder nicht. Und sie folgten. Sie waren gehorsam. Wenn wir nach Gottes Willen fragen und er uns seinen Willen kundtut, dann ist es nichts als folgerichtig, dass wir diesen Willen auch tun. Aber das letzthin ganz persönlich und zwar ja, recht radikal erlebt. In meinem Bekanntenkreis ist eine Familie in finanzielle Nöte gekommen durch die erhöhten Preise, gerade mit Nebenkosten bei der Miete, elektrisch und. Die sind so wahnsinnig gestiegen in dieser Gemeinde und die haben gesagt, also jetzt können wir bald nicht mehr, es geht bald nicht mehr. Und dann habe ich meine Zeit gehabt, wo ich eben meine Bibellese hatte, bin in den Sprüchen dran im Moment und dann heißt es dort, wenn dein Nächster etwas benötigt von dir, dann verschließe deine Hand nicht. Wow. Punkt. Habe ich meiner Frau gesagt, ich werde ihnen einen Betrag überweisen, damit sie besser über die Runden kommen. Ganz einfach. Wer es nicht tut, der kann noch lange bitten, gib mir deinen Willen bekannt. Wenn er es bekannt tut, dann sollen wir es auch umsetzen. Also es gelingt mir auch nicht immer, diesen Willen so direkt zu hören. Aber das hat mich zum Handeln bewegt. Es kann durchaus sein, dass Gottes Wille nicht dem entspricht, was wir vielleicht gerne hätten. Aber im Gehorsam werden wir diesen Willen tun. Das Geheimnis ist ja, in dem Moment, wo wir auf den Willen Gottes aufgrund unserer Liebe zu ihm im Gehorsam reagieren, dass wir gleichzeitig im Glauben wachsen und auch in seinem Segen stehen. Wo wir es nicht tun, entgehen wir dem Segen des Gehorsams und stehen nicht selbst, auch uns selbst im Wege. Den Willen Gottes tun, das ist nicht eine Zentnerlast, jetzt muss ich halt. Nein, den Willen Gottes tun aus Liebe zu ihm ist eine Freude. So kommen wir nun zum Schluss. bin ausgegangen vom Gebet des Paulus für die Gemeinde in Kolossee. Aus diesem Gebet habe ich die Frage ausgewählt, wie die Kolosser den Willen Gottes erkennen konnten. Dabei haben wir 5 wichtige Hinweise gesehen. Wir haben gesehen, dass der Glaube an Jesus wichtig ist, der Umgang mit anderen Glaubenden in Liebe, die Hoffnung auf den Himmel, auf die Herrlichkeit, die Wirkung des Evangeliums weltweit und auch das Erleben des Wirkens des Heiligen Geistes. Meine weitere Frage war dann, wie wir heute den Willen Gottes erkennen können. 4 Voraussetzungen habe ich dabei aufgezählt. Jesus persönlich kennenlernen, sich belehren lassen, Gemeinschaft und Austausch haben und die Bereitschaft und den Gehorsam, den erkannten Willen Gottes auch zu tun. Und ich kann euch versichern, ihr werdet Fortschritte machen, wenn ihr das tut. Ihr habt es jetzt gehört. Die Frage ist, wie setzen wir es im Einzelnen oder als Gemeinde um? Befehlen kann ich nichts, aber das ist die Vorlage, die uns Paulus gibt in seinem Brief an die Kolosser. Wir beten. Wir danken dir, Vater, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir für all die Belehrungen, die Apostel damals den Gemeinden weitergegeben haben und auch uns heute noch vor Augen sind, genauso gültig sind wie damals. Lass uns ganz neu erkennen, wie wir deinen Willen erkennen können, persönlich und auch als Gemeinden. Lass uns zusammen wieder einfach vor dich kommen, um zu lernen. Schenke Lehrer, die fähig sind, das auch zu tun. Und hilf uns, neugierig zu sein, um dich noch besser kennenzulernen, auch deinen Willen kennenzulernen. Danke, dass du die Gemeinde auch hier in diesem Sinne segnest, dass sie immer wieder und immer neu deinen Willen erkennen kann und in Liebe miteinander unterwegs ist, damit dein Wort, dein Evangelium hinausstrahlen kann in ihre Umgebung. Danke dafür. Amen.